manchmal auch so einen Ohrwurm im Kopf, den ihr einfach nicht mehr loswerdet. Ein Lied, das immer wieder anklingt. Und mir geht's derzeit mit diesem Lied hier so. Und das ist nichts, was mich traurig macht, sondern mit diesem Lied verbinde ich Ruhe, Frieden, Trost und Freude. Und als ich den Predigttext in der Vorgabe der Perikope las, habe ich gedacht, das passt wunderbar und wir werden auf dieses Lied noch zurückkommen, sagen wir es mal so. Ansonsten werdet ihr euch vielleicht wundern, was dieser Predigttext so damit zu tun haben könnte. Ich rede nämlich über die Offenbarung. Und zwar Offenbarung 1, Verse 9 bis 18. Da schreibt der Autor Johannes: Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Die Offenbarung ist schon ein manchmal etwas schwieriges Buch, keine Frage. Und in all den Jahren, in denen ich in einem Hauskreis mitarbeiten durfte, haben wir bestimmt schon 3 oder 4 Mal die Offenbarung durchgenommen. Dieses manchmal mysteriöse Buch des Neuen Testaments mit oft diesen angstmachenden und grausamen Bildern. Aber je länger ich darüber nachdenke, wird mir eigentlich klar, dieses Buch, diese Offenbarung ist zunächst erstmal kein Drehbuch für die letzten Jahre dieser Erde, kurz vor ihrem Untergang. Und auch wenn viele schon versucht haben, das darin Geschilderte in eine Reihenfolge zu bringen und mit Informationen aus der Gegenwart und aus der Spekulationen bezüglich der Zukunft zu interpretieren, das ist es also nicht. Die Offenbarung ist für mich auch kein Drohbuch, wenn ihr nicht dann. Zumindest nicht für die Empfänger damals und sollte es auch für uns Christen heute nicht sein. Auch wie gesagt, wenn mich so vieles, was an Visionen da vorausgesagt wird, ziemlich erschreckt und Angst machen kann. Und trotz alledem, primär die Offenbarung ist ein Trostbuch. Und der Hauptzweck der Offenbarung ist es, den Christen zu sagen, dass Gott der Herrscher der Welt ist und niemand sonst. Und dass Gott letztlich alle Macht in seinen Händen hält. Dass Gott diese Welt zu seiner Vollendung führt. Und dass er für seine Menschen, die an ihn glauben, uns Christen eigentlich ein herrliches Leben bereithält. Und dieser Botschaft dienen alle Visionen, Auditionen, also all das, was man da so hören kann, und alle Bilder, die Johannes aufschreibt. Und wann Jesus wirklich wiederkommt, Wie viele dann versuchen, aus diesen Bildern herauszulesen, das weiß niemand, sagt Jesus von sich ja auch. Selbst ich weiß es nicht, das weiß nur der Vater. Aber nun zu den Randbedingungen unseres Textes selber. Was ist dazu zu sagen? Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte, wie die Überlieferung sagt, befindet sich auf der Insel Patmos. Diese griechische Insel liegt im Ägäischen Meer, ca. 75 Kilometer vor der türkischen Küste. Sie ist eher hügelig und spärlich bewachsen. Und die Römer nutzten diese Insel als Verbannungsort. Sie war aber keine menschenleere Insel, also keine Wüste, sondern hatte ein Gymnasium, und also nicht eine Schule, sondern Sportstätte, und einen Artemis-Tempel. Auf der Insel hat Johannes, das wird ausdrücklich erwähnt, an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, an eine Begegnung mit Jesus. Und was Jesus Johannes mitteilt, was er ihn sehen und hören lässt, das soll er eben aufschreiben und an die 7 Gemeinden in der römischen Provinz Kleinasien, also der heutigen Südwesttürkei, schicken. Deshalb auch diese 7 Leuchter, die erwähnt sind. Diese Leuchter sind ja die Symbole für diese Gemeinden. Die Christen im gesamten römischen Reich damals, aber vor allem eben auch in Kleinasien, litten unter dem Kaiserkult. Der Kaiser in Rom ließ sich als Gott verehren. Und als Zeichen der Verehrung mussten alle Bürger in allen Provinzen vor einem Bild des Kaisers als Opfer ein paar Körner Weihrauch in ein Feuer werfen. Und das brachte die ersten Christen natürlich in Konflikt mit dem ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Und sie verweigerten das Opfer für den Kaiser. Und diese Weigerung bedeutete für die Christen Benachteiligung und Verfolgung bis hin zur Hinrichtung. Johannes bezeichnet sich selbst ja als Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis. Er ist ja wegen seines Glaubens an Jesus Christus auf die Insel Patmos verbannt. Mit den Gemeinden hat er aber auch Anteil am Reich Gottes und wartet mit ihnen auf das Wiederkommen Jesu. Und ich glaube, Gott offenbart sich besonders in der Verfolgung, weil alle Christen wissen sollen, diese Verfolgung wird ein Ende haben. Nun, an der Verfolgung der Christen hat sich bis heute eigentlich nichts verändert. Im Gegenteil. Noch nie wurden so viele Christen verfolgt wie im 21. Jahrhundert. Eine Statistik, ich weiß nicht, wer sie erstellt hat, sagt, dass 90% der weltweit wegen ihres Glaubens verfolgten Menschen Christen sind. Und Verfolgung bedeutet zumindest Benachteiligung, Ausgrenzung, Gefängnis, Folter oder gar Tod. Wir hier bei uns im Westen erleben derartige Verfolgungen zum Glück nicht. Allerdings nehmen auch bei uns Verleumdungen und Hass auf Christen zu. Es ist nicht leicht, immer und überall zu seinem Glauben an Jesus zu stehen. Und daneben gibt es noch diese ganz subtile Form der Verführung zum Götzendienst durch den Materialismus, durch Geld und durch gottgleiche Verehrung von Menschen, Ereignissen oder manchmal sogar Sport, der auch zur Religion werden kann. Für mich persönlich kann auch unsere Glaubensfreiheit, für die ich Gott sehr dankbar bin, und unsere soziale Sicherheit und unser Wohlstand in Mitteleuropa ein Angriff auf den Glauben von Menschen sein. Wir brauchen und wollen keinen Gott mehr. Wir haben ja eine Sozialversicherung, wir haben Versicherungen für alles, wir haben vielleicht ein Konto, was uns voraussichtlich ein gesichertes Altwerden beschert. Es gibt so vieles, womit wir uns ablenken können heute. Wir können reisen, wir können Fernsehen, wir können Freizeitgestaltungen aller Art machen, inklusive dem Internet. Und alles per se ist ja auch nicht schlecht. Die Frage ist nur, was ist mir wichtiger? All das oder Gott? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Für mich persönlich, ja, eigentlich das wichtigste Gebot. Und ich knabbere persönlich auch bis heute daran. Ich glaube, Not lehrt beten. Das ist so ein altes deutsches Sprichwort. Ich glaube, es hat aber recht. Und Sattheit macht Gott überflüssig. Das christliche Abendland lebt ganz gut ohne Christus. Und wenn ihr das in Frage stellt, ich habe diese Woche spannenderweise auch wieder einen Vers dazu gefunden in der Bibellese, 5. Mose 8. Wohlstand kann gefährlich werden, dann kann dein Herz überheblich werden und du vergisst den Herrn, deinen Gott. Da steht's. Schon vor, was denn, 3000 Jahren oder so. Ist also dem Menschen immanent, würde man heute sagen. Es ist gefährlich. Das so vielleicht als nicht so ganz unwichtige Nebenbemerkung. Aber ich komme damit auch mal wieder zurück zum Text selber. Umso wichtiger ist mir heute die Botschaft dieses Predigttextes, diese gewaltige Vision. Johannes wird vom Heiligen Geist ergriffen und hört eine große Stimme, dreht sich um und sieht inmitten von 7 goldenen Leuchtern eine Gestalt stehen, die einem Menschensohn gleich ist. Menschensohn, das ist ein Begriff aus dem Propheten Daniel und bezeichnet eine Gestalt, die Gott mit der Vollmacht ausgestattet hat, im Namen Gottes ewig zu herrschen und zu richten. Jesus bezeichnet sich selbst immer wieder als Menschensohn. Dass Johannes mehrfach das Wörtchen wie benutzt, es sieht aus wie, um diese Gestalt zu beschreiben, zeigt, dass sie eigentlich mit menschlichen Worten nicht beschrieben werden kann. Was den Menschensohn auszeichnet, kann man nur mit menschlichen Bildern und Vergleichen ausdrücken. Schauen wir uns diese Bilder an. Das lange Gewand und der goldene Gürtel deuten die priesterliche und richtende Vollmacht an. Die umgürtete Brust, das ist ja schon ein bisschen komisch, normal sitzt der Gürtel da, das ist ein Zeichen für den hohen Priester, der so gekleidet war im Alten Testament. Das weiße Haar weist auf seine Reinheit und Klarheit hin, da ist nichts Böses, keine Sünde. Augen wie Feuerflammen zeigen, dass der Menschensohn mit seinem Blick alles erhält und alles durchschaut. Und wo sein Blick hinfällt, kann eben auch nichts verborgen bleiben. Das sind dann die Füße wie Golderz und die Stimme wie Wasserrauschen. Und all das weist auf seine göttliche Vollmacht und Hoheit hin. Das scharfe, zweischneidige Schwert zeigt die Vollmacht seines Wortes. Er richtet endgültig über Tod und Leben. Und zuletzt das leuchtende Gesicht. Erinnert mich so ein bisschen an Mose, als er vom Berg runterkam in der Gegenwart Gottes. Ein altes Bild für siegbringende Überlegenheit, schreibt ein Autor. Johannes, um das zusammenzufassen, sieht also eine göttliche Gestalt, ausgestattet mit umfassender Vollmacht, die letztlich auch den Sieg über alle gottfeindlichen Mächte behalten wird. Nochmal ein kleiner Einschub. Und jetzt komme ich zu unserem Lied von vorhin. Johannes steht dem Menschensohn gegenüber. Und wir haben hoffentlich bewusst vorhin auch gesungen, ich werde dir gegenüberstehen. Wenn ihr euch erinnert an unseren Liedtext von vorhin, welche Gedanken, welche Gefühle habt ihr eigentlich beim Singen gehabt? Sowas wie der Johannes hier oder ganz andere? Welche Bilder sind vor euch aufgetaucht bei diesem Text, bei der Erwartung, ich werde dir gegenüberstehen? Für mich war das eher sowas, ja, was soll ich sagen, was Kuscheliges. Ein Gefühl der Wärme und Geborgenheit. Wie bei alten Freunden, die sich wieder nach längerer Zeit treffen. War euch auch warm ums Herz? Oder wie man das heute so schön formuliert? Bei mir, wie gesagt, war es so. Bei Johannes war es anders. Es war ganz anders, als er seinen Freund Jesus, so kann man ihn sicher bezeichnen, nach vielleicht 60 Jahren wieder gegenüberstand. Aber jetzt handelt es sich eben nicht mehr um diesen Menschen Jesus, sondern um diesen Gottgleichen, einen, der Heiligkeit ausstrahlt, Hoheit, der eine Machtdemonstration darstellt. Voller Würde, voller Glanz. Es ist der erhöhte, gottgleiche Jesus, dem er gegenübersteht. Diese Vision zeigt Jesus als vollmächtigen, einzigartigen Richter, Priester und König, vor dem alles verstummen muss, vor dem nichts Bestand hat, was vor ihm nicht selbst gereinigt und gerechtfertigt wurde. Das ist Jesus, unser Herr, mein Herr, aber auch Jesus, mein hoher Priester. Es ist klar, dass Johannes vor diesem herrlichen, gewaltigen, ehrfurchteinflößenden, heiligen Jesus zu Boden fällt. Und ich wünsche mir von Herzen, dass es mir und euch gelingt, in Jesus eben nicht nur den Freund und Bruder oder gar Kumpel zu sehen. Vergessen wir um Gottes Willen nicht, dass hier der Ewige, der Heilige, der Gerechte, der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erde vor uns steht. Und ich glaube, mir tut es gut, wenn ich vor ihm auch mal zusammenbreche, in der Erkenntnis, er ist Gott und ich bin nur ein Geschöpf, ein Mensch. Was ist das für ein Unterschied? Und ich könnte daran zerbrechen, an meiner Sünde und meiner Unvollkommenheit gegenüber seiner Heiligkeit, seiner Vollkommenheit, wenn da nicht dieser wunderbare Gott auch eine ganz andere Seite von sich offenbaren würde. Johannes fällt vor Jesus auf den Boden. Und was sagt und tut Jesus? Er legt seine rechte Hand auf ihn, eine Geste der Annahme, und sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Jesus kümmert sich um Johannes und seine Furcht. Als Mensch erschrickt Johannes zu Recht, aber als Nachfolger Jesu muss er nicht vor Furcht vergehen, wenn er seinem Herrn gegenübersteht. Und wir müssen das auch nicht. Dieser Jesus, der da vor ihm steht, ist für ihn gestorben und auferstanden. Und durch den Glauben an Jesus, sein Opfer und seine Auferstehung ist Johannes vergeben worden. Er ist gerecht gesprochen. Da steht der Menschensohn in der Gestalt eines hohen Priesters. Er vermittelt als Gott zwischen Mensch und Gott. Er reicht die Hand und schafft Verbindung mit Gott und mir. Es kann eine Beziehung entstehen zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Er legt die Hand auf den Menschen, Johannes, und segnet ihn. Er will Gutes für den Menschen, Heil, Frieden, Freude, erfülltes Leben und, wie wir gesungen haben, Heimat bei Gott. All das liegt für mich in dieser Segensgeste des Menschensohns. Deshalb fürchte dich nicht. Und dann stellt sich Jesus vor. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Jesus stand am Anfang dieser Welt und er wird am Ende da sein. Und auch in der Zeit dazwischen, denn er ist der Lebendige. Er ist keine Idee, keine Theorie, kein Hirngespinst. Er ist ein aktiver, ein lebendiger Gott. Er will wirken im Leben von Menschen, in deinem und meinem Leben. Und seine Macht und Herrlichkeit sollen sichtbar werden im Leben von Menschen und in der Welt. Was dann kommt, gehört für mich zu den tröstlichsten und großartigsten Sätzen in der ganzen Bibel. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich war tot, gekreuzigt, gestorben und begraben. Ich bin lebendig, auferstanden von den Toten. Jesus lebt und herrscht und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich finde es auch toll, wie Johannes aufgefordert wird, siehe, siehe. Das bedeutet doch, schau hin, prüf das auch, was ich sage, prüf das, was du siehst, denk nach. Und siehe, es stimmt und es ist erfahrbar für uns Menschen. Nicht blinder Glauben ist gefordert. Wir können, dürfen und müssen Gottes Wahrheit in unserem Leben immer wieder erfahren. Und für mich persönlich gilt, ich habe es auch immer wieder nötig, dass ich nicht einen Glaubensgrundsatz von vor 50 Jahren, vor 60 Jahren, als ich mich habe taufen lassen, wiederhole, sondern ich muss Gott immer wieder neu erfahren als den Lebendigen, der in mein Leben eingreift. Und es ist vom Schlüssel die Rede, vom Schlüssel über Hölle und Tod. Und wer den Schlüssel hat, der hat die Verfügungsgewalt. Jesus hat das Recht und die Vollmacht, alle Toten aufzuerwecken. Das bedeutet für mich, ich bleibe auch im Tod in Jesu Hand zum ewigen Leben. Ich bin durch den Glauben schon jetzt mit Jesus auferstanden und werde eines Tages von ihm auferweckt. Ich gehöre jetzt schon zum Reich Gottes, wenn ich glaube. Und das gilt jedem, der glaubt. Und deshalb auch dieses Lied, was mich so beschäftigt die letzten Wochen: Die Ewigkeit ist mein Zuhause, nicht irgendwann mal, eigentlich schon jetzt. Dieses "Fürchte dich nicht" hat noch eine weitere tröstliche und ermutigende Bedeutung. In Bedrängnis, Verführung und Verfolgung hinein erscheint Jesus seinem Jünger und Apostel Johannes und verkündet ihm die Botschaft, wer der eigentliche und einzige Herrscher, der König, der Anfänger und Vollender dieser Welt ist. Jesus Christus, Gott selbst. Die Mächte dieser Welt, die widergöttlichen Mächte, vermitteln oft ein ganz anderes Bild. Sie wollen unseren Glauben erschüttern, Hoffnung und Vertrauen auf Gott rauben. Sie meinen, sie könnten ihre Herrschaft zementieren. Aber alle Kaiser und Könige dieser Welt, angefangen von den Römern, alle Präsidenten und Fürsten sind vergangen oder werden untergehen. Heißen sie nun Putin, Trump oder Hitler oder wie auch immer. Und wenn sie sich quasi oder real als Götter fühlten in ihrer Machtposition, alle sind und waren nur Menschen und keiner bleibt außer Gott. Und selbst der Fürst dieser Welt, der Satan, ist von Jesus durch Tod und Auferstehung hindurch besiegt worden. Und er wird fallen. Auch das gibt Gott in der Offenbarung des Johannes bekannt. In seiner Offenbarung lässt uns Jesus einen Blick dahinter werfen, wer auf die wirklichen Realitäten, und wir sehen, Jesus ist der Herr. Jesus hat alle Macht. Jesus ist ewig. Alle Reiche und Herrscher dieser Welt vergehen. Jesus überwindet und richtet sie alle. Und deshalb dürfen und sollen wir und alle anderen Christen Mut und Hoffnung schöpfen. Fürchtet euch nicht, unser Herr hat alles in seiner Hand. Alles, alles. Jesus herrscht in Ewigkeit. Und ich finde, das ist doch ein Grund zum Loben, zum Danken, zum Durchhalten, zum Neumut und Hoffnung schöpfen. Amen.